ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, und das immer wieder. Elefant, Tiger und Co., der Podcast, eine der schönsten Nischen in der ARD-Audiothek, die man finden kann, mit tatsächlich auch schon fast 100 Folgen, das nur mal am Rande erwähnt. Und die meisten davon kann man tatsächlich in der Audiothek auch noch finden. Unter anderem auch mit Heiko Schäfer, wobei sich da einige wahrscheinlich sagen werden, der wäre aber mal wieder dran. Oder habe ich gute Neuigkeiten? Er ist wieder dran. Er ist heute hier bei mir. Heiko, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass das klappt.
Gerne doch.
Heiko, du bist heute hier, um einem, gemütlich geduldigen Tier das Publikum zu geben, das es verdient. Zumindest würde man das vom Äußeren wahrscheinlich immer denken, bei Schildkröten. Und diesmal ist es die Strahlenschildkröte. Wir hatten ja tatsächlich im Podcast, glaube ich, auch noch nie Schildkröten. Schildkröte, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Die Strahlen, die klingen aber ja nun total spannend. Wie ist es? Kann diese Schildkröte Laserstrahlen verschießen?
Nein, das kann sie natürlich nicht. Aber spannend ist diese Schildkröte. Auf alle Fälle, A, es ist selten, B, ja. Es ist eine sehr, sehr schöne Schildkröte, die mir persönlich immer so ein bisschen am Herzen liegt. Die erste Begegnung mit Strahlenschildkröten hatte ich vor 35 Jahren, wo ich angefangen habe. Ja, ja. Wir hatten früher zwei Strahlenschildkröten, die fristeten sozusagen ihr Dasein, was heißt fristeten, das war schon okay, zusammen mit den Riesenschildkröten. Ich habe also noch Riesenschildkröten hier gepflegt und unter anderem waren dabei die beiden Strahlenschildkröten. Die mussten ein bisschen gucken und sich durchsetzen, die anderen waren viel größer.
Ja.
So groß ist eine Strahlenschildkröte nicht. Und da habe ich damals gesagt, Mensch, das müssen wir mal nachziehen, da müssen wir mal Jugendtiere haben.
Ja,
die
ja.
sind ja nun wirklich vom Aussterben bedroht. Das muss man einfach so sagen.
Ja.
Es ist einfach auf Madagaskar so, Madagaskar ist ein armes Land.
Ja.
Und die Leute brauchen alle was zu essen.
Und es gibt sie auch nur dort?
Es gibt sie nur dort. Es gibt sie auch nur im madagaskarischen Trockenwald.
Ja.
Und nichts lässt sich einfacher, sage ich mal, jagen als eine Schildkröte.
Ja.
So schnell sind sie nicht. Ne?
Mhm.
Da muss man also nicht besonders geschickt sein, um eine Schildkröte fürs Mittagessen zu fangen. Und genau das passiert den Tieren dort. Na, und das kann man auch nicht verhindern.
Aber das ist ja eigentlich fast erstaunlich, oder? Gerade wenn das nur auf der Insel ist und die Leute natürlich wissen, dass es die Schildkröte begrenzt gibt. Die Bevölkerung dort hat da kein Auge drauf?
Doch, man versucht natürlich zu sensibilisieren und man versucht auch Schutzgebiete zu etablieren.
Ja.
Problem ist, wenn da die Regierungssachen wechseln, die eine Regierung, da hat die Schildkröte eine Lobby
ja.
und bei der anderen ist das egal.
Ja.
Und natürlich auf irgendeinem Dorf, wenn die nichts zu essen haben, da ist es egal. Ne?
Dann ist klar, da sind andere Dinge wichtiger.
Wie du so schön sagst, die Jacke ist dann näher wie die Hose. Ne?
Ja, ja, ja.
Also da ist was anderes wichtig und demzufolge sieht es dort so aus, dass man davon ausgehen kann, dass der Bestand in Freiland nicht mehr reichen wird, sich überhaupt dort zu vermehren. Das heißt auf Deutsch gesagt, die treffen sich zu selten.
Ja.
Es sind so wenig Tiere und mittlerweile hat das Auswirkungen auf die Vegetation. Also sprich, der Trockenwald ist ein Trockenwald, wo es kaum Krautzone gibt, wo die Krautzone, wenn es immer saftig ist, von den Schildkröten weggefressen wurde. Und mittlerweile wächst das alles zu, weil keine Schildkröten mehr da sind, die es wegfressen.
Okay.
Das ist also sehr, sehr geringer Bestand und demzufolge ist für Zoos und auch für engagierte Privatleute, ja, ich kenne einige, die Strahlenschildkröten privat halten und erfolgreich züchten, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die Art vermehren und zumindest eine Gefangenschaft erhalten. Sollte es mal wieder so sein, kann man ja immer noch überlegen, jetzt ist es so, dass man vielleicht Madagaskar wieder damit besiedeln kann, aber das halte ich in den nächsten 15 Jahren für absolut utopisch, dass man da was machen könnte. Es gibt Schutzprogramme, es gibt auch Reservate, wo sie wirklich geschützt sind, aber es sind bei weitem nicht mehr die Gebiete, die sie früher mal hatten.
Aber der Bestand, den es jetzt gibt, der kann sich selbst nicht mehr reproduzieren. Er braucht schon Hilfe von außen.
Oder? Man könnte davon ausgehen, dass also außerhalb von Reservatsgebieten, die relativ klein sind,
ja.
wo man darauf achtet, wo man auch Schildkröten sammelt, sodass man also einen gewissen Genpool hat. Aber im normalen Trockenwald, wo ständig Begängnis ist, wo also Leute leben, wo Dörfer sind, gehe ich davon aus, dass der Bestand sich dort nicht selber halten wird.
Wenn wir gerade hierfür eine kleine Lobby aufbauen wollen, nochmal zum Optischen. Wie sieht sie denn überhaupt aus? Wie groß ist sie, die Strahlenschildkröte?
Ja, also die männlichen Tiere können schon so 12 bis 15 Kilogramm, das ist schon eine große Schildkröte.
Ja, ja.
Und so 45 Zentimeter kann so eine Schildkröte schon wären.
Schon
mit einem wunderschönen Panzer, weil Strahlenschildkröte kommt der, es sieht immer aus, als ob einer eine Sonne drauf gemalt hat. Sonne stimmt eigentlich. Sie mögen die Sonne und sie sehen auch aus auf dem Panzer wie eine Sonne. Das ist das Schöne.
Wie viel habt ihr denn hier? Umso wertvoller sind die ja.
Ja, also wir haben natürlich über die Jahre Gruppe zusammengestellt und gesammelt, auch von Einzeltieren. Und richtig erfolgreich züchten tun wir, seitdem wir diese Mädchengruppe haben, über die wir ganz wenig wissen. Ja. Weil das kam aus Zeiten, wo der Schmuggel für Reptilienhaltung oder aus anderen Gründen immer noch möglich war für strahlende Gründe, das ist heute undenkbar.
Ja.
Und die waren praktisch vom Zoll beschlagnahmt hier in Europa und landeten dann bei uns. Waren alles weibliche Tiere. Wir wussten nichts über das Alter, gar nichts. Na, die kriegten also dann bei uns eine Nummer und sie kriegten noch Namen. Und die männlichen Tiere haben wir aus anderen Zoos dazugenommen, einfach um ein anderes Genmaterial zu haben. Und die haben wir uns in der Zeit zusammengesucht. Und mittlerweile haben wir 2,8 erwachsene Tiere, wobei ein Nachzuchttier von uns, wissen wir, das wird ein Zuchtmann. Das ist das erste Nachzuchttier, was Tiere aus dem Ei geschlüpft ist.
Ja, ja.
Und mittlerweile haben wir insgesamt in den ganzen Jahren 14 Jungtiere. Und es liegen jetzt noch Eier, die richtig gut aussehen, wo ich hoffe, dass die nächsten Kleine schlüpfen.
Wenn ich nochmal auf diese Schmuggelgeschichte zurückkommen kann, das scheint ja dann auch schon etliche Jahre her zu sein. Aber Schildkröten haben halt ein langes Leben einfach.
Schildkröten haben ein langes Leben und das ist auf alle Fälle mindestens 15 Jahre her.
Ja. Ja,
die kamen dann an, über den Zoll beschlagnahmt, hatten alle so einen Beschlagnahmepunkt drauf.
Ja.
Und dann, wir wussten nichts. Also die waren einfach bei einer Nacht- und Nebelaktion irgendwo gefunden worden, die ein Tierhändler irgendwo schmuggeln wollte oder einen Auftrag hatte, die zu besorgen. Und so landeten die dann vom Zoll über das Veterinäramt bei uns. Und so haben wir unsere Gruppe aufgebaut.
So eine Schildkröte wirkt ja immer so ein bisschen wie so ein Tier, das sagt, mit mir können sie es ja machen. Weil es wird einfach umgesetzt, es ist so langsam. Oder dann hier eben zum Beispiel, es wird geschmuggelt. Wie charakterstark oder wie wehrhaft ist denn eigentlich überhaupt eine Schildkröte und Sie jetzt im Speziellen?
Ja, also Schildkröten können alle beißen. Ja. Also die haben keine Zähne, die haben Hornplatten. Die beißen ja auch harte Sachen ab. Das ist bei Wasserschildkröten noch viel, viel schlimmer. Bei Strahlenschildkröten, die schaffen das auch. Die können also durchaus eine Möhre zerbeißen,
ja,
und harte Sachen abfressen. Und dann nur in der Natur und im Biotop fressen die auch sehr, sehr harte Sachen. Da gibt es also auch wirklich Zeiten, da ist alles nur Heu und Stroh, was dort steht,
ja,
würden,
ja,
wir dazu sagen. Und die fressen auch sehr hartschalige Sachen. Wehrhaft sind die an sich nicht. Die haben Krallen, ja, können den kratzen. Die können, ja, beißen, aber da muss man eine Schildkröte, wenn man so schön sagt, den Finger ins Maul stecken. Ne? Ja, sonst wird das nichts. Und ansonsten sind die natürlich nicht wehrhaft. Die haben den Panzer gegenüber Fressfeinden.
Ja.
Das ist auf alle Fälle erstmal die Sache. Sie sind nicht allzu schnell. Das ist nun mal die Geschichte. Ja. Sie sind relativ genügsam. Sie sind Pflanzenfresser, die sicherlich auch materische Sachen mitfressen. Wenn sie sowas finden, also ein Aas, knabbern wir auch mal, ja, wie alle Schildkröten das machen würden. Und ansonsten sind es aber wirklich kleine Sensibelchen. Also das sind keine Streicheltiere.
Ja.
Wir wissen, dass wenn wir hier so das jährliche oder halbjährliche Messen wiegen machen, da gibt es welche, die ertragen das mit stoischer Ruhe und da gibt es welche, die finden es überhaupt nicht gut, dass mit ihnen hantiert wird, gemessen wird. Also die fressen an dem Taro nicht, die ziehen sich dann zurück, kriechen in die Ecke, stecken den Kopf hin und wollen möglichst in Ruhe gelassen werden. Und das ist, was die Schildkröten am meisten wollen, in Ruhe gelassen werden.
Aber verstecken ist ja auch nicht, außer eben in sich selbst sozusagen.
In sich selbst, aber die können sich nur eingraben, wenn das Boden weich genug ist. Die
so viel Aufwand, ja?
Ja, die machen Aufwand. Die graben ja auch ihre Eier ein.
Ja gut,
ja, okay. Also da
geht es ja auch um das ganz Große, aber jetzt für den Moment sich verstecken.
Ja, also sie sind wirklich sensibel.
Ja.
Also, gerade wenn bei älteren Tieren, bei Jungtieren ist das oft so, die gewöhnen sich schon dran, die werden in die Hand genommen, die werden von uns, unsere Nachzuchten, werden regelmäßig in die Hand genommen und gemessen, gebogen und ans Futterbrett gesetzt, dass sie wirklich ans Futter gehen und geguckt, was fressen sie am besten und Kräuter gesammelt, also da gehören eine ganze Menge dazu.
Ja.
Aber je älter die Tiere werden, ist wie mit alten Menschen, die werden immer sensibel, die wollen möglichst immer an ihrem gleichen Ort, nicht, ja, umgesetzt. Wir setzen die Tiere ja um, wir trennen im Winterhalbjahr die Weibchen von ihren Menschen, weil das war eine gute Erfahrung, die wir da gemacht haben. Wenn die Mädels ein halbes Jahr nicht gesehen haben, dann sind die umso interessanter. Ansonsten ist so, naja, die sind ja immer da. Und, ja, seitdem ist auch unser Zuchterfolg bei Weitem besser geworden.
Also eine räumliche Trennung stärkt die Beziehung sozusagen.
Bei denen ist es wirklich so. Bei Natur wäre das auch so. Ne? Das, ja, gibt es ja nicht in Gruppen. Die sind alles Einzelgänger und treffen sich.
Ja. Das Genügsame, was du schon ansprachst, würde ich auch denken, geduldig. Kann man eine Schildkröte, kann man doch bestimmt mit allen Tieren vergesellschaften, oder?
Ja, also im Prinzip Tiere, denen die Schildkröte nichts tun kann und Tiere, die der Schildkröte nichts tun. Also eine große Raubkatze, was wir sicherlich versuchen. Ja. Aber wir haben sie ja zum Beispiel mit den Makis zusammen, mit den Halbaffen, das geht hervorragend. Im Endeffekt fast natürlich, ne? Madagaskar, Halbaffen.
Ja, ja.
Die kommen auch zusammen vor und die tun sich gegenseitig nichts. Wenn natürlich die immer behelligt werden von anderen Tieren, also immer hingegangen wird, was bist denn du, dann kommen die natürlich gar nicht zum Fressen. Die brauchen wirklich ihre Ruhe. Aber vor Gesellschaften kommen die eigentlich erstmal mit ganz vielen.
Aber gerade bei Makis zum Beispiel, Affen sind doch immer so neugierig. Kommen die nicht ständig runter und klopfen auf den Panzer rum oder was?
Nö, das war eigentlich am Anfang. Klar sitzen die auf einer Schildkröte, sieht ganz lustig aus. Aber sonst lassen die im Endeffekt in Ruhe. Und man hat ja noch den Vorteil, die Schildkröten leben am Boden. Die Affen sind Futterverschwender, die werfen das Futter durch die Gegend, beißen einmal rein. Und die Reste kann die Schildkröte natürlich prima verwerten. Das ist fast wie in der Natur. Alles, was so mal runtergefallen ist, kann die Schildkröte fressen. Das ist eigentlich gut.
Die Tierpflege einer Schildkröte klingt ja im ersten Moment mal einfach. Man muss jetzt nicht ständig das wachsame Auge haben, dass sie einem eventuell irgendwie angreifen können oder man sie erschreckt. Und zum Futter kommen sie ja letzten Endes auch. Also man kann sich Zeit lassen, das irgendwie hinzupacken. Oder unterschätze ich gerade die Schildkröten?
Es ist natürlich eine ruhige Pflege, das stimmt schon. Aber von allen Reptilien brauchen Schildkröten den meisten Platz. Ist klar, die leben am Boden, da kann man nichts strukturieren. Die klettern nicht auf den Baum. Brauchen den meisten Platz. Und meistens ist es auch so, dass die haben auch die Erfahrung im Terrarium gemacht, dass die in der Natur so einen Biotop wechseln im Laufe des Tages. Ne? Die wollen früh, Schildkröten kennen meist keine offenen Wasserflächen, die trinken also Tau und nehmen trotz dieser hornischen Haut und dem Panzer viel Feuchtigkeit durch die Luft auf, durch Taufall. Und die suchen dann eher erstmal Plätze früh am Morgen, wo sie sich sonnen können, sind sehr, sehr UV-bedürftig, also ultraviolettes Licht. Da muss wirklich richtig Sonne oder künstliche Sonne drüber.
Ja.
Das ist natürlich erstmal ein Aufwand, da kann man gar nicht genug drüber machen. Ist Äquatorgebiet, ne? Da kommen wir gar nicht mit unserer Sonne so ran. Ne?
Ja.
Und die brauchen Platz, im Endeffekt einen kühlen Platz, einen Sonnenplatz, eine Sache, wo sie sich eingraben können, wo sie eine Deckung haben. Eine große Schlange braucht viel weniger Platz als Schildkröten. Und bei den Schildkröten kann man davon ausgehen, da kann die Anlage gar nicht groß genug sein.
Sind die denn viel unterwegs? Ich würde mir denken, oh Gott, mit dem Gewicht, was ich immer rumtragen müsste, keine Lust.
Es gibt schon Tageszeiten, wo sie viel unterwegs sind, wo sie aktiv sind. Gerade wenn es zum Futter geht, die sollen sich ja auch bewegen, die sollen ja nicht träge werden. Und wenn da Paarungszeit ist, da ist doch richtig was los.
Ja,
die bewegen sich dann richtig aktiv. Und die Menschen streiten sich auch und machen Kämpfe. Die schlagen sich gegenseitig an den Panzer.
Das wollte ich gerade fragen, wie garstig oder lieb sind die denn untereinander?
Also im Laufe des Jahres, die Menschen sind in der Paarungszeit richtig garstig zueinander.
Ja.
Da will jeder der Erste sein und der Chef sein. Und da ist immer das Einfachste, man ist ja langsam. Also wird der Gegner in dem Sinne, dass andere Menschen versucht, auf den Rücken zu kippen. Und dann braucht der einen Moment. Und da bin ich schon viel eher beim Weibchen, weil da muss ich erst mal rumdrehen. Und das versuchen die den ganzen Tag. Wenn man also die drei Menschen, wenn die keine Weibchen haben, dann haben die dort ihre Dreier-WG im Winter, auf Deutsch gesagt, und kommen prima miteinander klar. Und wenn sobald die Mädels da sind, ist Konkurrenz. Und dann will der Stärkste unbedingt gewinnen. Aber die brauchen das einfach, um sich fortpflanzen zu können. Man muss das ertragen und sagen, gut, der hat die jetzt wieder umgekippt. Natürlich kann man da mal helfend eingreifen, was man macht. Gut, ich drehe den jetzt wieder rum. Das gefällt dem anderen natürlich nicht. Das könnte man manchmal so sagen, so ein wütender Blick. Warum?
Ja,
das habe ich gerade so extra so gemacht.
Erkennst du, ja? Okay.
Ja, aber trotzdem sind die bewegungsfreudig, die müssen wechseln können. Und ansonsten, bei uns leben die natürlich in Gruppe. Und da ist so, hat man manchmal früh, wenn man kommt, liegen die in den Unterstand alle zusammen, denken und die kuscheln miteinander.
Ja.
Aber das ist am Anfang der Natur auch so. Da stimmt für den Moment das Klima, die Bedingungen in der Haltung. Ne? Und dann wollen die alle an den gleichen Platz. Und dann gehen die los und erkunden die Anlage, suchen Futter, suchen Partner. Und dafür brauchen wir Platz.
Dieses Umkippen, wie machen die das mit? Also irgendwie müssen sie ja drunter hebeln.
Ja, im Endeffekt haben die ja vorne die zwei kleine Sporne am Unterpanzer, wie so ein kleiner Brechstang, kurz.
Ach so,
Und damit wird versucht, unter den anderen runter und dann mit aller Macht schnell den auf den Rücken werfen. Das ist ein bisschen wie Judo mit ohne Arme. Ne?
Ist das in der freien Natur nicht wie die Todeserklärung sozusagen? Weil die kommen doch nicht wieder zurück?
Jede gesunde Schildkröte dreht sich alleine rum.
Aha.
Das kann bei manchen länger dauern und manche sind da auch mit einem Schwupps wieder rum. Kommt doch mal von Unterkopf runter an und wo sie sich anlehnen kann und sowas. Das kann nur mal eine Stunde dauern. Wir haben dann auch meist das Bedauern und Sachen, das drehen so rum.
Da kommt es mir gleich durch.
Wir kennen das auch aus der Anlage, wenn gerade diese Zeit ist, dann kommt immer mal Anruf von Besuchern. Da liegt eine Schildkröte auf dem Rücken. Ich habe immer meistens so gesagt, es wäre mein Lieblingsjob. Irgendwo im Wald früh Geld dafür kriegen, dass ich den ganzen Tag durch den Wald laufe und Schildkröten rumdrehe. Macht aber der Natur niemand, die kommen alleine rum.
Und das ist dort auch gang und gäbe, vermute ich mal, gerade in der Pause.
Das ist definitiv gang und gäbe. Die kippen ja auch mal irgendeinen Abhang runter.
Schaukeln die sich dann so hin und rüber?
Genau, das ist so ein Hin- und Herschaukeln und dann irgendwann kommt man dann rum. Das ist sehr lustig.
Der Quatsch, das ist herrlich zu beobachten, glaube ich. Und jetzt kommen mal Männchen zu Weibchen. Wie kommen die sich untereinander näher? Wie merken die die Sympathie?
Ja,
also die verfolgen die sich? Das
ja, die Menschen laufen den Weibchen hinterher. Da wird dann mit Rammstößen immer gesagt, hier, hallo, ich bin da, ich bin da. Ja. Und wenn die Bedingungen passen, man muss die ein bisschen kühler halten und wir machen da eine Regenanlage an, dass es also die Regenzeit ist, dass es sehr feucht wird. Die Weibchen müssen in Paarungsstimmung kommen und dann klappt das. Ne?
Ja.
Das ist eine kurze Zeit, das sind vielleicht 14 Tage, 3 Wochen, die wir da so einspannen, ist meist so Ende Mai, bei uns spätes Frühjahr, ne? Wie das ist bei den meisten Tieren mit Vermehrung ist. Und da sieht man richtig Paarungsversuche und wir notieren das auch. Meistens guckt man dann auch, welches Männchen paart sich mit welchem Weibchen, genau wie man bei einer Eierblache gucken würde, von welchem Weibchen sind die. Das ist schwierig, wenn da dazu zu kommen. Also das muss man sehen. Wenn die graben die Eier ein, auch bei uns. Und die machen den Boden Genau wieder so, wie er vorher war. Wenn man das nicht weiß, gräbt man die ganze Anlage um. Und so wird meistens bemerkt, meistens geht das am Abend schon los und da merken wir uns schon mit Foto, das ist das Weibchen, gräbt an der Stelle, gucken wir morgen früh mal. Und so wissen wir meistens, wer die Elterntiere sind von unseren Tieren. Das ist meistens genetisch wichtig, dass man so sagen kann, die hat jetzt oft mit dem Mann, das wäre vielleicht im nächsten Jahr besser mal mit dem anderen Mann. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Also das ist schon Management.
Das glaube ich gern. Ich komme nochmal zu der Paarung zurück. Auch die kann ich mir, sagen wir mal, physikalisch schwierig vorstellen, weil Panzer und Panzer zusammen, wie finden sie sich? Also es geht hinten auf, vermutlich auch, und fällt er da nicht runter?
Der fällt nicht runter, weil man kann, die Geschlechtsunterschiede sind bei Jungtieren fast nicht zu sehen. Die Schwanzlänge ist wirklich so, bei Menschen sind die dort wirklich länger, ist der Schwanz mit dem Endnagel dran, aber der Panzer der männlichen Tiere ist nach innen gewölbt. Der passt also genau auf den Panzer von den Weibchen drauf.
Ja, ja.
Also man kann Erwachsentiere immer einfach erkennen, wenn man es nicht von außen sieht. Wir kennen unsere Tiere. Einfach mal anheben, drunter gucken und wenn der Panzer nicht glatt ist, sondern nach innen gewölbt, ist definitiv ein männliches Tier. Okay. Weil der muss ja auf den Panzer von Weibchen drauf passen. Das ist halt so wie so ein Deckel, das passt.
Wenn ich zwei Bowlingkugeln aufeinander lege, die würden ja auch nie halten. Ja. Ja, genau. Und das funktioniert dann tatsächlich? Oder gibt es da auch Unfälle?
Die kippen auch mal um und runter. Ja, ja. Das Weibchen rennt weiter und der fällt hinten ab. Und es ist manchmal lustig, aber es gibt natürlich Unfälle, aber wir vermehren sie ja, also es muss ja klappen.
Treue ist immer ein Thema. Du sagtest gerade, das ist jetzt bei Schildkröten anscheinend nicht so gegeben.
Also, wenn da Weibchen ist, da reicht.
Ja.
Na, kenne ich nicht, ist mir auch egal.
Und sag mal, sträuben ist immer schwierig bei Schildkröten, sich das so vorzustellen, aber kann sie auch anzeigen, dass sie nicht will?
Ich versuche dann wirklich den Panzer hinten unten zu lassen oder ihr Hinterteil wegzudrehen und er merkt dann auch, dass die nicht paarungsbereit ist. Ne?
Das,
die muss das schon ein bisschen mitspielen.
Das glaube ich gern. Wenn du das so gerade mit dem Eingraben erzählt hast, ich meine, ihr müsst sie finden, deshalb, aber ja, lauft ja dann auch Gefahr, Eier zu zertreten, oder, wenn ihr auf der Anlage seid?
Ja, die Gefahr besteht. Wir arbeiten allerdings erfahrungsgemäß jetzt mit so einem sehr, sehr harten Bodengrund. In der Natur wäre das auch so. Das ist alles wie harter Lehm. Die haben da wirklich Mühe zu graben.
Ja.
Die geben sich da wirklich richtig viel Mühe. Und meistens wird dann noch Urin abgesetzt. Das wird also wie Beton wieder zugemacht.
Ne? Ja.
Und mit dem harten Boden haben wir noch nie ein Ei verloren, dass wir drauf getreten sind. Dass natürlich eine Schildkröte bei der Eierblase auf ihr eigenes Ei drauf tritt, das ist auch schon vorgekommen. Ja. Das sind meist nicht viele Eier bei Schranchekröten. Im Schnitt sind es immer so 4. Wir haben auch schon 2 gehabt, Einzeleier. Wir haben schon mal 8 Eier gehabt. Ne? Die sind dann unterschiedlich groß. Je mehr Eier, desto kleiner sind die Eier. Aber so 4 Eier ist eigentlich der Durchschnitt.
Allein durch ihre Bauart wirkt eine Schildkröte ja jetzt zum Beispiel nicht sehr geschickt. Zum Beispiel dieses Graben. Wie macht sie das denn überhaupt? Also wie viel Geduld bringt sie da auch auf?
Stunden.
Ja.
Die braucht Stunden, um so ein Loch zu graben und die Eier da reinzulegen. Und die werden dann meist so ganz vorsichtig mit dem Hinterbein abgefangen. Na, und dann so weggeschoben, dass das nächste Ei da dran passt. Die liegen meist ganz nah beieinander.
Ja.
Also man traut den Tieren gar nicht so viel Feingefühl zu, wie sie da am Tag legen. Ne?
Ja. Wie sind die Eier beschaffen? Also ich habe immer natürlich das Hühnerei als Vorstellung.
Ja, also nicht wie andere Reptilien-Eier. Reptilien-Eier wirken manchmal so pergamentartig oder weich. Schildkröten-Eier sind doch relativ hart. Also haben eine richtige verkalkte Schale. Und die von den Schranchekröten sind etwas kleiner als ein Hühnerei. Also mehr als halb so groß, so dazwischen. Ja, das muss man sich so vorstellen. Das ist schon ein Kraftwerk für das Weibchen, die Eier zu legen.
Warum ist es bei euch eigentlich generell üblich, dass die Eier ausgegraben werden und da geholfen wird? Also, oder lasst ihr auch ein paar Eier übrig, dass es sagen wir mal, auf der Anlage schlüpft?
Ja, unfreiwillig lassen wir bestimmt manchmal ein paar Eier übrig, weil wir sie einfach nicht gefunden haben, beziehungsweise die Eierblase nicht gesehen haben. Da die Weibchen ja jetzt auch mal eine Zeit hier im Gondwanaland der großen Anlage waren, das ist fast unmöglich, das mitzukriegen, wenn die irgendwo Eier legen.
Ja, ja.
Bei uns, wir hatten die immer im Auge und wussten dann so ungefähr die Zeiten. Alle Eier haben wir dann trotzdem nicht gefunden. Aber ansonsten ist es so, die Gefahr, dass wir dann bei Reinigungsarbeiten sowas die Eier zertreten, das kann natürlich passieren, oder ausgraben zu späten Entwicklungszeitpunkten. Weil man sich ein Reptilien-Ei ja so vorstellt, ist kein Hühnerei. Hühnereier kann man drehen. Reptileneier kann man nur in den ersten Stunden drehen. Ansonsten, die haben keine Hagelschnur, wie so ein Ei aufgebaut ist. Würde im Endeffekt, wenn man es rumdreht, würde der Dottersack das Jungtier ersticken. Das würde dann oben drüber legen. Also die ersten, sage ich mal, 2-3 Stunden bis zu 8 Stunden, wenn man da ein Schildkrötenei findet, macht es nichts. Dann kann man das drehen und danach sollten die möglichst immer in der gleichen Position bleiben. Das ist dann das Problem, wenn man jetzt auf der Anlage irgendwas macht und plötzlich, ups, das sind Eier und man weiß genau, wie habe ich es gerade mit meinem Grabeutensil umgedreht.
Ja.
Das ist meist der Tod fürs Jungtier. Demzufolge gehen die in den Inkubator und dann haben wir die einfach unter Kontrolle. Ja. Wir können mit Luftfeuchtigkeit, mit Temperatur spielen, auch mal gucken, mal welche Wärme, mal welche Kälter, um mal zu gucken, wie entwickeln sich Geschlechter, weil im Endeffekt sind Reptilien indifferent bei der Eierblase. Die Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung des Eis entscheidet über das Geschlecht. Und so kann man dann gucken, man will natürlich nicht 10 männliche Tiere und 2 Weibchen, umgekehrt wäre gut. Und so probieren wir dann auch, zum Teil machen die Eier unter Naturruhezeiten mit. Also Strahlenschildkröten, unsere sind meist so nach 160 Tagen geschlüpft. Das ist für eine Schildkröte schon recht viel, für ein Tier allgemein auch schon viel. Aber wenn es dort mal kühler ist, machen diese Eier eine Ruhephase mit, die entwickeln sich nicht. Meistens ist es am Anfang nach der Ablage, da ist erstmal eine Keimlingsruhe da. Wir haben Strahlenschildkröten-Eier gehabt, die haben 300 Tage gelegen. Das ist fast ein Jahr. Da wissen wir gar nicht mal, wo man sie hingetan hat.
Das ist wie so ein Samenkorn, wo man denkt, das ist schon vertrocknet.
Genau, und wenn das Ei gut aussieht, ich lasse die immer liegen und ich sage nicht, das ist drüber, da weiß man, dass es also wesentlich länger noch sein kann.
Ja.
Da gibt es Berichte bis 500 Tage. Das ist also ganz, ganz lange und plötzlich schlüpft dann ein Jungtier draus. Und bei uns waren es immer ganz normale Zeiten. Wir haben die am Inkubator immer an den optimalen Temperaturen gehalten.
Welche Temperatur bevorzugt denn männliche Tiere?
Meistens ist es wirklich so, also bei den meisten Reptilien, da haben wir es jetzt noch nicht so richtig raus. Je wärmer es ist, das ist ein bestimmter Zeitpunkt. Also das sind wenige Tage in der Entwicklung, vor und hinterher spielt es keine Rolle. Und meistens ist es so, wenn es immer sehr warm ist, werden es in den meisten Fällen männliche Tiere. Wenn es mal ein bisschen kühler ist, werden es weibliche Tiere. Zum Teil haben wir dann aus einem Gelege, wenn das vier Eier waren, zwei Inkubatoren an verschiedenen Orten oder mit verschiedenen chemischen Werten, also physikalischen Werten, Temperaturen aufgestellt und haben die getrennt. Die einen wurden kühler, die anderen wärmer, um mal zu gucken, ob das Ergebnis anders ist. Da sind wir dran.
Ach, das hat er noch dran. Okay. Kann die Schildkröte selber das denn steuern? Also sagen wir mal, sie lebt an einem Ort mit immer gleichen Bedingungen, da kommen jedes Mal Männchen bei raus, das hilft ihr da auch nicht?
Die gräbt die ein, wo es ihr passt. Also das ist ihr Gefühl, hier sind die Eier sicher, hier kann ich gut graben, hier könnte das klimatisch passen. Die Schildkröte, wenn sie sagt, ich fühle mich hier wohl, dann fühlen sie die Eier auch wohl. Das bestimmt sie nicht. Und oft sind das...
Ach, den Kinderwunsch dann so, ich möchte Mädchen oder Jungen haben.
Das wird nichts. Und oft sind das auch Gegenden, wo viele Schildkröten, ähnlich wie bei Meeresschildkröten, alle ihre Eier legen, weil die dann instinktiv wissen, hier sind die Bedingungen für die überhaupt Entwicklung der Eier am günstigsten. Und da treffen sich zum Beispiel mal Weibchen zur Eierblage. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei uns Geburtsvorbereitungskurs.
Hattet ihr denn schon mal so eine Situation, wo plötzlich doch, ups, am nächsten Tag eine geschlüpfte kleine Schildkröte neben seiner Mutter herlief?
Nee, das hatten wir noch nie.
Nee.
Leider nicht, das ist lustig. Ne?
Ja, drum.
Aber hatten wir nicht. Wir haben die Eier wirklich immer unter Kontrolle und da wird auch jeden Tag geguckt, wie die Eier aussehen, geguckt, sind die Werte in Ordnung und da scheint er schon drauf.
Und wann kommen die zurück zu ihr? Also müssen die überhaupt wieder zurück zu ihren Eltern? Zurück.
Die haben keine Elternbindung, die müssen dann mit uns vorlieb nehmen.
Also Schildkröte vergräbt Eier und ist dann
ist weg. Dann weg. Und weiß nicht, wenn die sich irgendwann mal begegnen, wisst ihr nicht, ach ja, der könnte von mir sein, wissen sie nicht.
Okay. Wie ist da das Größenverhältnis, wenn das schlüpft? Ist das so Handfläche?
Wie man sagt, so schön sagt, wie früher ein 5-Mark-Stück.
So klein?
So klein.
Und strahlen schon sichtbar, also diese Färbung?
Die sind am Anfang relativ dunkel, man sieht so eine angedeutete Zeichnung, das kommt im Laufe der Entwicklung. Und wir machen von Anfang an eine Fotodokumentation. Ja. Da sieht man mal im Endeffekt, wie sich dann so aus einem einzelnen Strahl, der erstmal nichts Sachen ist, wie sich im Laufe der Zeit so ein Muster entwickelt, wie er sich aufspaltet, wie das drei Strahlen werden. Ja. Und ab so einer gewissen Zeit, ich sag mal so ab 3-4 Jahren, ist das Muster im Endeffekt wie ein Steckbrief. Man kann die immer erkennen.
Und wie ist der Panzer bei dieser ganz jungen Schildkröte beschaffen? Ist das noch, kann man den noch modellieren?
Ja, modellieren nicht, aber ist natürlich noch relativ weich und meistens sind die etwas verdreht, weil die hat ja an dem Ei wie eine Kugel gelegen.
Ja.
Und hat auch eine Öffnung unten am Bauchpanzer, da ist der Dottersack dran. Der muss so erstmal abheilen. Also am Anfang ist das immer so feuchten Papier, es darf nicht zu nass, nicht zu trocken, der darf nirgendwo ankleben. Und wenn dann hat man doch eine Spalte drin, da zieht sich der Dottersack zurück und diese Spalte wächst innerhalb von wenigen Tagen dann zu. Und dann kriegen die ihr ganz normales Biotop, Sand. Ja, dann kann man die wie eine große Schildkröte halten und am Anfang wachsen die relativ schnell.
Braucht die denn, sagen wir mal, für die Ausbildung eines, das ist ja für sie überlebenswichtig, dass der Panzer komplett ist, dass der gut aushärtet. Braucht sie dafür bestimmte Bedingungen oder bestimmtes Futter?
Ja, also auf alle Fälle, wir arbeiten mit Vitaminen und mit regelmäßigen Kalkgaben. Das ist ja im Endeffekt ein kalkhaltiger Panzer.
Ja.
Also kriegen die Calcium von uns in Pulverform übers Futter. Man gibt Vitamine und natürlich ultraviolettes Licht und brauchen Sonne. Und die Kleinen kriegen bei uns dann immer extra Lampen, meistens so nicht nur eine, dass sie sich raussuchen können. Und da gibt man sich richtig viel Mühe. Die werden ins Futter gesetzt, da wird geguckt, wie viel fressen sie davon. Da werden Kräuter gesucht im Freien und so. Das ist dann schon richtig aufwendig. Und das sind meistens so alles unsere Lieblinge.
Meine blöde Frage, gibt es auch Schildkröten, denen ihr Panzer nicht passt oder denen man merkt, dass sie da drinnen sich nicht so richtig wohlfühlen?
Ja, wenn man zu fettiges Futter, zu eiweißreiches Futter füttert, hat man immer den Eindruck, die Schildkröte, die da drin wohnt, der Panzer ist ja zu klein.
Ja.
So sollte aber eine gesunde Schildkröte nicht aussehen. Weil wenn man zu eiweißreich füttert, dann passiert genau das. Die quillt aus dem Panzer.
Ich wollte gerade sagen, ein dickes Tier ist bei Schildkröten ja ganz schlimm eigentlich.
Das ist ganz schlimm, da passt der Anzug nicht.
Ja.
Das ist wirklich so. Und da muss man schon drauf achten. Also auch die Panzerform, man weiß, sobald, wir hatten früher so ein Tier gehabt und ich fand die eigentlich schön, die hatte lauter Höcker auf dem Panzer. Die war sehr strukturiert.
Ja.
Aber im Endeffekt ist das genau das Zeichen, dass in ihrer Entwicklung mit Futter, mit Feuchte, mit Wärme, Kälte, mal irgendwann längere Zeit nichts gestimmt, irgendwas nicht gestimmt hat. Weil normalerweise ist der Panzer von der Schalenspiele ganz glatt ohne Höcker. Und wir achten da bei unseren Jungtieren sehr drauf.
Reagieren die eigentlich auf euch? Also ich habe neulich gerade mal, ich glaube, da war es Kerstin Tischmeier, die hat sogar den Panzer ein bisschen liebevoll gestreichelt oder sowas. Bekommt so eine Schildkröte das mit?
Ich bin mir nicht sicher, dass die uns erkennen, aber dass wir immer die gleichen sind, die mit ihnen hantieren und über die Anlage laufen oder zwischen ihnen rumsteigen oder sowas, da gehe ich davon aus. Und die ziehen ja auch nicht, wie in der Natur, eine wilde Schildkröte, würden sie über ihren Kopf einziehen, würden ja sagen, das sind fein. Das machen unsere Schildkröten alle nicht mehr. Die gucken dann schon neugierig und wissen, wenn einer kommt, gibt es bestimmt gleich was Leckeres.
Ja,
also klar. Die rennen dann schon los Richtung Futternapf.
Gibt es eigentlich Geräusche unter Schildkröten?
Ja, aber die kommunizieren damit nicht wirklich. Bei der Paar, also es wäre so in Stöhnen oder Jammern, würden wir sagen.
Ja, ja.
Aber ansonsten kommunizieren Schildkröten immer Geräusche nicht miteinander. Das ist mir nicht aufgefallen.
Aber es ist jetzt nichts Hörbares? Oder also
das ist ja, es ist in Ton, wie in Stöhnen oder in Fauchen oder sowas. Die fauchen also auch mal. Also sowieso, wenn man jetzt nicht näher kommt, das will ich jetzt gerade nicht. Ne? Das
ja,
kommt
ja schon vor. Wir kommen nochmal auf die Ausgangssituation zurück, das Bedrohtsein der Strahlenschildkröte. Auswildern von Schildkröten klingt für mich ja erstmal gar nicht so schwierig, aber du wirst mir sagen, das wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Also wenn man wieder einen Bestand hätte, den irgendwo hinzusetzen in ein Gebiet, das passen müsste, klingt doch erstmal praktisch.
Ja, praktikabel. Also Schildkröten ist sicherlich jetzt vom Auswildern her, vom Transport her nicht so schwierig.
Ja.
Na, und es wäre jetzt nicht so, dass die was lernen müssen für die Natur.
Ja,
im Endeffekt versuchen wir ja, natürliche Verhältnisse nachzugestalten. Natürlich müssen sie dort lernen, dass niemand mit dem Napf kommt und da lecker Kräuter reinwirft, sondern sie müssen lernen, Futter zu suchen. Das traue ich aber jeder Schildkröte zu. Wenn man jetzt eine Schildkröte mal selber gepflegt hat, egal welche Art das ist, wenn man die in den Garten setzt, rennt die nicht los und sucht einen Napf, die sieht, oh, hier wachsen überall Blumen, kann man bestimmt fressen.
Ja.
Schildkröten sind neugierig, die beißen auch erstmal zur Not in alles rein. Ja, das kann man also probieren. Ich denke, das wäre kein großes Problem. Man müsste bloß ein geeignetes Biotop haben und eins, wo man sich sicher ist, dass die Schildkröten auch dort bleiben.
Ja.
Aber das Auswildern, denke ich mal, von Strahlenschildkröten wäre kein großes Problem. Und ich denke, dass es in den Zoos und sowas auch genügend Tiere geben würde, wenn man jetzt alle Eier, irgendwann ist es so eine Platzfrage. Ne? Aber wir haben jetzt 14 Jungtiere und wir machen auf alle Fälle weiter und würden auch an andere Einrichtungen wieder abgeben, einfach um das, den Genpool ordentlich zu halten, ne? Dass man also durchaus nicht immer Geschwister verpaart. Und ich denke, dass den Ausbildern für den Strahlenschildkröten nichts im Wege stehen.
Gibt es da konkrete Projekte, von denen du weißt?
Es gibt natürlich ein oder zwei Projekte auf Madagaskar, die also zumindest dann Schildkröten zusammensammeln, um einfach in eng begrenztes Gebiet zu haben, wo das natürliche Vorkommen von in der Individuenzahl ausreichend ist. Das gibt es aber, um die ursprünglichen Bedingungen wieder herzustellen. Das denke ich, das wird nicht funktionieren, weil die Biotope auch weg sind. Ja, es ist ja nicht nur, dass sie gegessen werden, es ist auch einfach so, dass die Landschaft für was anderes genutzt wird.
So viel Fläche ist ja dort auch nicht.
Eben.
Ansonsten würde für mich auch, würde ich vermuten, weil es so ein beliebtes, sagen wir, Haustier auch ist, Schildkröte, dass es da auch tatsächlich private, viele Züchter gibt, die Strahlenschildkröten so eine kleine Reserve angelegt haben? Oder bin ich da zu euphorisch?
Also ich gehe davon aus, dass es richtig, also bei den zoologischen Gärten weiß ich, dass wir da verschiedene Partner haben. Und es gibt auch sicherlich ganz seriöse Privathalter, ne? Die also das in Gruppenhaltung. Schildkröten sind keine Einzeltiere in dem Sinne. Also eine einzelne Schildkröte zu Hause, halt, dass man eine Schildkröte hat, dafür ist eine Strahlenschildkröte nicht geeignet. Es ist auch kein Streicheltier. Alle Schildkröten sind keine Streicheltiere. Ja. Na, aber um, sag ich mal, ein ernsthaftes Zuchtinteresse, da ist jeder, der da privat sagt, ich gebe Zeit, Geld, vor allem Geld und viel Mühe und Platz her, um Strahlenschildkröten zu züchten. Das steht nichts im Wege.
Eine Frage, wo du sagst, sie beißen gerne überall rein. Merkt man auch, dass ihnen irgendwas nicht schmeckt?
Ja. Also es gibt so Sachen, wir machen das ja auch ins Futter, so Heu einmischen oder Pellets einmischen, also trockene Sachen und auch mal so von unserem grünen Futter so trockene Sachen. Sachen, die in der Natur wahrscheinlich mit Begeisterung fressen würden. Und hier, die haben den ganzen Tag Zeit, das wird aussortiert. Das ist so, wenn das irgendwie weggeht, dann wird das rausgekaut und so und dann ist das weg. Und Schildkröten können farbig sehen. Alle Schildkröten, die jetzt Pflanzensachen fressen, haben eine große Vorliebe für die Farbe Rot.
Also Erdbeeren würden richtig gut
gehen. Erdbeeren, Kirsche, Tomate, kommt immer wird zuerst gefressen. Selbst Möhre, wir geben geriebene Möhre mit. Auch das wird sehr, sehr gern gefressen. Also die können Farb sehen und Rot scheint irgendwo, Rot ist assoziiert, Rot ist immer irgendwo lecker. So Unrecht haben sie ja gar nicht. Ne? Ja,
auf jeden Fall, also da würde ich mich fast anschließen.
Das ist halt so.
Und darf ich fragen, das Gegessene muss ja irgendwo auch wieder raus. Gibt es dafür auch am Panzer eine Öffnung?
Es gibt am Schwanzende praktisch eine Kloakenöffnung.
Da
ist für alles da.
Ja.
Und dort werden die Eier gelegt bei den Weibchen und dort kommt im Endeffekt Kot und Urin raus. Die verdauen relativ gut. Also wenn man die Menge an Kot sieht, Ja. Und was sie gefressen haben, das ist nicht viel. Also so eine große Schildkröte, die frisst einen halben Wassereimer am Tag, locker.
Ja.
Den ganzen Tag Zeit.
Guter
ich fress
Verwerter.
Mir den ganzen Tag.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist die Hauptbeschäftigung letzten Endes.
Also solange Futter da ist, sitzen die am Futter, dann ruhen die mal, dann wird weiter gefressen. Solange Futter da ist, fressen die. Die haben wirklich einen hohen Stoffumsatz. Ne?
Hochinteressante Tiere und ich hoffe auch, dass euer Erfolg da auch anhält und man den Strahlenschildkröten vielleicht doch wieder noch eine Heimat geben kann. Heiko, herzlichen Dank. Hochinteressant, einfach auch mal wieder über diese Tiere was zu erfahren. Und wie gesagt, weiter viel Erfolg damit.
Danke und gerne geschehen.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.